Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Hallo, ihr seid dabei bei der frischen Podcast-Ausgabe vom Update am Freitag, den 2. August. Wir sprechen heute unter anderem über die Frauen in Saudi-Arabien. Die dürfen mittlerweile alleine Auto fahren. Das war ein großer Schritt vor ungefähr einem Jahr. Jetzt hat Mohammed bin Salman, der Kronprinz von Saudi-Arabien, ein neues Dekret erlassen. Frauen dürfen ohne Erlaubnis eines Mannes reisen.
Entscheidungen in Saudi-Arabien werden immer sehr strategisch getroffen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es weitere Aufhebungen im Vormundschaftssystem gibt oder weitere Lockerungen. Die werden dann aber zu einer Zeit veröffentlicht, die dem Königshaus am meisten nützt.
Das ist eine Einschätzung von Sebastian Sohns. Der ist Nahost-Experte des Kapo-Instituts und der wird euch auch gleich noch erklären, ob dieses neue Gesetz wirklich Reisefreiheit für die Frauen in Saudi-Arabien bedeutet. Außerdem geht es um Verbote bei uns. Von denen hören wir ja immer wieder was, gerade wenn es um den Klimaschutz geht. Wie findet ihr das so?
Verbote sind doof, keine Ahnung.
Ist natürlich schlecht, aber wenn es natürlich gute Folgen hat, ist es einfach alles Gewöhnungssache.
Etwas, was man nicht darf, etwas, was vielleicht auch reizt.
Also die verbotene Frucht im Paradies sozusagen.
Ja, zum Beispiel.
Ja, ist so eine Sache mit den Verboten, ne? Oder sind vielleicht sinnvolle Anreize besser, um uns da zum Umdenken zu bewegen? Auch das werdet ihr erfahren in der kommenden halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn Frauen in Saudi-Arabien verreisen wollen, dann dürfen sie das nicht einfach so. Das geht nur, wenn vorher ein Mann sein Okay gegeben hat, also wenn er das genehmigt hat. Das kann der Ehemann sein, Vater, Bruder oder ein anderer Verwandter. König Salman und sein Kabinett ändern dieses strenge Gesetz jetzt. Frauen, die 21 sind, dürfen einen Reisepass beantragen und reisen, wohin sie wollen. Theoretisch. Was das jetzt für die Frauen konkret bedeutet, ich habe nachgefragt bei Sebastian Sohns, der ist Nahost-Experte des Kapo-Instituts. Sebastian, seit der Kronprinz von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, das Sagen hat, gibt es ja schon ein paar Veränderungen. Frauen dürfen zum Beispiel Auto fahren. Jetzt dürfen sie theoretisch auch alleine reisen. Sind das entscheidende Veränderungen für die Frauen?
Ja, das sind schon entscheidende Veränderungen, weil sie die Lebenswirklichkeiten der Frauen verändern können. Nach wie vor ist es allerdings so, dass in den Familien selbst entschieden werden kann. Das heißt, nur weil es eine gesetzliche Änderung gibt, heißt das noch lange nicht, dass das dann auch für jede Frau gelten muss, weil das, wie gesagt, in der Familie entschieden und diskutiert werden muss. Aber im Allgemeinen kann man schon sagen, dass das, was in den letzten 2-3 Jahren im Bereich der Rechtsprechung, auch im Bereich der Lockerungen anzusiedeln ist, dass das tatsächlich ein sehr, sehr großer Schritt ist, den auch viele Frauen in Saudi-Arabien befürworten.
Genau, das würde mich jetzt auch noch interessieren. Also wie reagieren denn die Frauen auf diese Gesetzesneuerungen?
Ich glaube, dass man in Saudi-Arabien nicht davon sprechen kann, dass alle Frauen dieselbe Meinung haben. Wenn wir davon allerdings sprechen, für welche Frauen der Kronprinz Mohammed bin Salman Politik macht, dann sind das vor allen Dingen gut ausgebildete junge Frauen, die in den Städten leben. Und mein Eindruck ist, aufgrund meiner Besuche in Saudi-Arabien, dass viele meiner Kolleginnen und meiner Gesprächspartnerinnen sehr wohl schätzen, dass Mohammed bin Salman viel für die Frauen tut, insbesondere, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten von Frauen stärker unterstützt werden, dass sie stärker in den Arbeitsmarkt integriert werden, dass bessere Chancen bei der Ausbildung haben als zuvor. Sie sagen allerdings auch, dass vieles davon auch zu schnell geht und dass man sich an viele Dinge auch noch gewöhnen muss, sodass ich glaube, dass grundsätzlich die Unterstützung zwar da ist, aber dass man es auch nicht übereilen sollte und überstürzen sollte, weil man dann der Meinung ist, dass vielleicht viele Änderungen auch ja gar nicht so produktiv sind, gar nicht so positiv sind und dass man dann am Ende des Tages vielleicht mehr verliert, als dass man gewinnt.
Was sind das denn für Veränderungen zum Beispiel?
Es geht nicht nur um die Inhalte, es geht eher darum, um das Tempo dieser Modernisierung. Oftmals wurde mir gesagt, dass es einfach zu schnell und zu überstürzt ist, dass man gar nicht genau weiß, an wen man sich jetzt wenden soll, wenn beispielsweise bestimmte rechtliche Fragen zu klären sind, wenn bestimmte Fragen auf dem Jobmarkt zu klären sind. Das sind alles Dinge, die noch nicht so ganz klar sind. Und dieses Too Fast, Too Furious, wie das viele in Saudi-Arabien sagen, das ist etwas, was die Frauen auch beschäftigt und wo sie sagen, da sollte man etwas entschleunigen und vielleicht auch stärker nochmal konkreter und präziser dann auch die Änderungen durchsetzen. Aber das hält die Frauen nicht davon ab, das auch gut zu heißen, was natürlich grundsätzlicher Art passiert.
Das heißt, wenn du sagst, also es geht vor allen Dingen um das Tempo, was ist denn die Sorge oder die Befürchtung dahinter, dass das im Endeffekt die saudi-arabische Gesellschaft überfordern könnte?
Genau, das ist die Angst dahinter. Man fürchtet eine gewisse Überforderung. Man fürchtet auch von Seiten der Frauen übrigens teilweise, dass die Männer nicht mitgenommen werden und dass da eventuell Frustration besteht und dass dadurch auch die soziale Einheit in gewisser Art und Weise gefährdet werden könnte. Man hat großes Zutrauen in den Kronprinzen, dass das nicht passiert, aber was bedeutet das dann eigentlich in der Praxis? Ist denn jeder Grenzbeamte darüber informiert, dass Frauen jetzt auch ohne Zustimmung ihres Ehemanns oder ihres Vaters reisen dürfen? All solche Dinge, das hatten wir damals auch schon bei der Aufhebung des Fahrverbots, dass es einfach keine Fahrlehrerin gab und Frauen deswegen, obwohl sie gerne ihren Führerschein machen wollten, das nicht konnten, weil sie einfach dazu die Möglichkeiten nicht hatten.
Was ist denn so dein Eindruck oder deine Einschätzung? Diese Vormundschaftsgesetze, werden die nach für nach fallen? Werden die alle fallen oder wird es jetzt erstmal wieder eine Weile dauern, bis das nächste Gesetz kommt, was den Frauen auch weitere Vorteile verschafft?
Entscheidungen in Saudi-Arabien werden immer sehr strategisch getroffen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es weitere Aufhebungen im Vormundschaftssystem gibt oder weitere Lockerungen. Die werden dann aber zu einer Zeit veröffentlicht, die dem Königshaus am meisten nützt. Und das ist dann auch aus Marketinggründen relativ entscheidend. Grundsätzlich glaube ich, dass das Vormundschaftssystem nicht offiziell abgeschafft wird, aber es wird immer weiter ausgehöhlt. Das ist auch schon in der Vergangenheit passiert, sodass es vielleicht so stillschweigend ausläuft, ohne dass man das an die große Glocke hängt. Sollte man das nämlich offiziell machen, könnte man dann auch wieder Kritik von Seiten der konservativen religiösen Eliten ernten, die bisher ja sich sehr zurückgehalten haben und die auch vom Kronprinzen doch sehr stark geschwächt wurden. Von daher glaube ich eher, dass es so ein stillschweigendes Auslaufen werden wird.
Du hast eben gesagt, Sebastian, solche Entscheidungen werden strategisch getroffen und so, wann sie eben am meisten nützen. Was meinst du genau damit?
Ich meine zum Beispiel damit, dass jetzt diese Entscheidung eine gewisse Zeit nach dem katastrophalen Mord an Jamal Khashoggi, dem saudischen Journalisten, erfolgt. Und man möchte in Saudi-Arabien das Image des Kronprinzen wieder aufpolieren. Man wollte das aber vielleicht nicht früher tätigen, weil man dann der Meinung war, dass im Westen unter anderem eh nur darüber gesprochen wurde, dass man jetzt von der Khashoggi-Affäre ablenken möchte, sodass man einfach versucht zu schauen, bei jeder Einzelentscheidung, auch bei der Aufhebung des Fahrverbots beispielsweise, man versucht immer zu schauen, wann ist der passende Zeitpunkt, wann bringt das am meisten politisches Kapital, wann kann man am meisten Nutzen daraus ziehen, in der eigenen Bevölkerung, aber auch im Ausland und wann nutzt es dem Kronprinzen am besten, um seine Position, um seine Person ins beste Licht zu rücken.
Frauen in Saudi-Arabien können in Zukunft selbst über ihre Reisen entscheiden und brauchen sich das nicht mehr von einem Mann bewilligen zu lassen. Hintergründe dazu von Sebastian Sohns, der ist Nahost-Experte des Kapo-Instituts.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Istanbuler Behörden gehen gegen Menschen vor, die geflüchtet sind. Das betrifft Syrer, die nicht in Istanbul gemeldet sind. Die sollen die Stadt verlassen und dorthin zurückgehen, wo sie zuerst registriert worden sind. Und das wird dann wahrscheinlich in vielen Fällen die türkische Provinz sein. Ihr erfahrt jetzt mehr darüber von unserem Korrespondenten in Istanbul, Christian Buttgereit. Christian, die Geflüchteten müssen Istanbul verlassen bis zum 20. August. Das ist die Frist. Was ist denn der Grund dafür?
Der Grund ist einfach, dass in Istanbul sehr viele Flüchtlinge sind, ungefähr 1 Million, sagt man. Davon ist gut die Hälfte hier registriert, die dürfen hier bleiben, aber die übrigen ungefähr 500.000, die sollen jetzt wieder weg. Das hat zum Teil damit zu tun, dass eben die Stimmung gegen Flüchtlinge in der Türkei auch etwas gekippt ist. In den letzten Monaten, muss man sagen, vor allen Dingen seit die Wirtschaftslage sich verschlechtert hat, werden auch hier Flüchtlinge zum Sündenbock gemacht. Es gab auch schon mal Übergriffe auf Flüchtlinge oder ihre Geschäfte und die AKP, die Regierungspartei von Erdogan, die meint sogar, dass sie vielleicht sogar die Wahlen in den großen Städten verloren hat, eben wegen ihrer liberalen Flüchtlingspolitik. Und deshalb versucht man jetzt zu sagen, die Flüchtlinge müssen wieder aus der Stadt raus.
Was heißt das denn für die Menschen aus Syrien, die in Istanbul leben? Wie gehen die jetzt damit um?
Ja, das ist für die eine furchtbare Situation zum Teil. Es gibt Menschen, die seit vielen Jahren hier leben, die bereits eine Existenz aufgebaut haben, die hier Geschäfte betreiben oder einen Arbeitsplatz haben. Ich habe vor 2 Tagen gesprochen mit Mohamed, der ist 27, ist mit einer Marokkanerin verheiratet, die in Istanbul einen Aufenthaltsstatus hat. Die beiden haben einen 3-jährigen Sohn zusammen und für ihn heißt es jetzt, er soll zurück nach Adana. Das ist mehr als 1000 Kilometer von Istanbul entfernt. Möglich, dass die Polizei zu uns nach Hause kommt und mich festnimmt oder sie mich schnappt, wenn ich zur Arbeit gehe. Jeden Morgen sage ich meiner Frau, wenn ich heute Abend nicht zurückkomme, bin ich wahrscheinlich in Idlib. weil ich keine Aufenthaltserlaubnis für Istanbul habe. Er gehört also genau zu den Flüchtlingen, die woanders registriert sind, die jetzt eigentlich bis zum 20. August Istanbul verlassen müssen. Aber er sagt auch, er kennt niemanden in Adana. Er hat dort keine Arbeit, keine Wohnung. Seine Existenz ist nun mal in Istanbul. Und er hat einfach Angst, dass er geschnappt wird und schleicht sich quasi jeden Tag von der Wohnung zur Arbeit und zurück, aber traut sich nicht mal mehr, mit seinem Kind auf den Spielplatz zu gehen.
Also schon eine belastende Situation auf jeden Fall auch für ihn. Jetzt hat die Türkei ja wirklich viele Syrer aufgenommen, rund 3,5 Millionen. Und du hast ja gerade auch schon beschrieben ein bisschen, dass die Situation in der türkischen Bevölkerung gegenüber den Geflüchteten kippt. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer beschreiben. Also merkt man das tatsächlich auch, wenn du zum Beispiel unterwegs bist?
Zum Teil merkt man das. Also es sind aber auch die gleichen Sprüche, die wir beispielsweise aus Deutschland kennen. Das heißt, die Flüchtlinge nehmen uns die Arbeitsplätze weg oder dass es so neidische Äußerungen gibt. Die kriegen ja alles vom Staat. Das ist zum Teil überhaupt nicht wahr, also überwiegend nicht wahr. Wer hier registriert ist, der darf zwar in ein Krankenhaus gehen, wird dort behandelt, aber Flüchtlinge eben wie Mohammed, die eben nicht dort sind, wo sie registriert sind, die bekommen gar nichts, auch keine finanzielle Zuwendung. Und vor allen Dingen sind es eben Menschen, die auch im Niedriglohnsektor arbeiten, die Syrer dort als Konkurrenz empfinden. Mohammed zum Beispiel arbeitet in einer Textilfabrik 7 Tage die Woche, 12 Stunden am Tag, bekommt dafür im Monat umgerechnet 400 Euro. Davon geht ein guter Teil für die Miete drauf. Aber es gibt eben auch Türken, die sagen, wir hätten auch vielleicht gerne diesen Arbeitsplatz. Ob sie es machen würden oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es sind eben diese diffusen Neidkampagnen, die es eben überall gibt, wo Flüchtlinge zum Sündenbock gemacht werden.
Welche politischen Reaktionen gibt es denn jetzt auf diese Maßnahmen in Istanbul?
Also es gibt letztendlich einen Konsens zwischen Erdogans Partei, der AKP und der größten Oppositionspartei, dass die Flüchtlinge irgendwie anders verteilt werden müssen, dass es hier zu viele sind. Es gibt aber auch Initiativen, die sich für die Flüchtlinge einsetzen. Da hat sich eine ganz neue jetzt gegründet, zusammengesetzt aus vielen Menschenrechtsaktivisten, aus Anwälten, die sagen, hey, wir sind Flüchtlinge und wir wollen aber auch, dass diese Flüchtlinge hier bleiben. Wir wollen mit denen hier zusammenleben. Also da gibt es politisch schon Gegenwind, aber Innenminister Soylu hat heute nochmal gesagt, also eine Änderung dieser Regelung bis zum 20. August zurückkehren zu müssen, die werde es nicht geben.
Die Istanbuler Behörden gehen gegen Syrer vor, die nicht gemeldet sind in der Stadt. Mehr zu den Hintergründen habt ihr erfahren von unserem Korrespondenten Christian Buttgereit.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gewissensfrage an euch. Was wäre besser, um den Klimaschutz in Deutschland voranzubringen? Also wärt ihr dafür, Flugreisen innerhalb Deutschlands zu verbieten? Oder wäre es attraktiver für euch, zum Beispiel günstigere Bahntickets zu bekommen und natürlich dann auch bessere Verbindungen? Ja, während ihr überlegt, sag ich euch, was die Menschen beim ARD-Deutschland-Trend dazu gesagt haben. 72% finden Anreize besser. 15% halten Verbote für sinnvoll beim Klimaschutz. Vielleicht liegt es daran, dass Verbieten direkt so was Negatives hat, ja, dass die Werte da nicht so hoch sind, weil man hat ja dann keine Wahl bei einem Verbot, ne? Unsere Reporterin Chrissy Mockenhaupt wollte wissen, warum der Unterschied, ob uns etwas verboten wird oder wir in die richtige Richtung geschubst werden, offenbar einen Unterschied macht.
Was denkt ihr, was fühlt ihr, was verbindet ihr mit Verboten?
Verbote sind doof, keine Ahnung.
Ist natürlich schlecht, aber wenn es natürlich gute Folgen hat, ist es einfach alles Gewöhnungssache.
Etwas, was man nicht darf, etwas, was vielleicht auch reizt.
Also die verbotene Frucht im Paradies sozusagen.
Ja, zum Beispiel. Was glaubst du denn wäre besser für den Klimaschutz, wenn die Politik uns gewisse Dinge verbietet oder wenn sie Anreize für klimafreundlichere Dinge schafft?
Also prinzipiell würde ich sagen, Anreize sind meistens besser, so um das Denken in den Köpfen der Menschen, sag ich mal, zu lenken oder vielleicht auch zu sensibilisieren für manche Dinge. Frage ist halt, wie gut es funktioniert und ob dann nicht Verbote vielleicht schneller funktionieren würden.
Mit Verboten wird man einfach nicht weit kommen und man weiß nicht, wo es dann aufhört. Das könnte in einer Klimadiktatur oder sowas enden.
Ich würde dann so denken, okay, ich finde es jetzt doof, weil ich nicht selber entscheiden kann. Ich werde jetzt quasi gezwungen, darauf zu verzichten.
Ich glaube, ich wäre eher dabei, Anreize zu schaffen, um den Leuten Möglichkeiten zu geben, klimafreundlicher zu leben. Also das Erste, was mir einfällt, wäre Bahnpreise. Ich komme aus Stuttgart ursprünglich. Ich fahre 2 Stunden und zahle mit Bahncard 50 immer noch 60 Euro. Das ist abartig. Da wäre es günstiger, theoretisch über München zu fliegen. Und das ist ja wirklich Schwachsinn.
Das wird nicht funktionieren, nur mit Anreiz.
Ein paar Verbote, glaube ich, machen schon Sinn. Also gerade die Innenstadt ist ja super überlastet mit Feinstaub und Autos und allem. Ich glaube, dafür muss man schon mehr eine Verbotregelung als eine Anreizregelung finden. Sonst fahren eh immer alle weiter mit dem Auto.
Das Ergebnis meiner kurzen Umfrage: Die meisten finden Verbote eigentlich nicht so toll, glauben aber auch nicht so recht daran, dass Anreize allein dafür sorgen werden, dass wir deutlich weniger CO2 ausstoßen. Geht's um Verbote, dann sperren wir uns gleich innerlich dagegen, sagt Umweltpsychologe Gerhard Rehse.
Wenn wir irgendwas von Verbot hören, dann klingeln gleich die Alarmglocken, dann denken wir, oh, Freiheitsbeschneidung, eieiei. Und das ist halt was, was erstmal zu einer vielleicht ganz natürlichen Abwehrreaktion führt und dann aber auch dazu führt, dass man möglicherweise nicht drüber nachdenkt, dass ein Verbot auch sehr sinnvoll sein kann.
Besser ist es dann zum Beispiel, klimaschädliches Verhalten teurer zu machen. Zumindest ein bisschen besser. Wenn etwas teurer wird, dann finden wir das zwar nicht toll.
Aber da hat man trotzdem noch das Gefühl, man hat dann die Wahl. Wenn was verboten ist, dann kann ich nicht mehr entscheiden. Dann ist die Entscheidung für mich abgenommen vom Gesetzgeber. Wenn es einen Anreiz oder auch einen negativen Anreiz im Sinne von höhere Kosten gibt, dann kann ich immer noch entscheiden, ist es mir das trotzdem wert? Kann ich mir das trotzdem leisten? Ja, kann ich, dann mache ich das.
In Bezug auf den Klimaschutz hält der Umweltpsychologe Rehse eine Kombination aus Anreizen und Verboten für die beste Lösung. Ein sinnvoller Anreiz wäre aus seiner Sicht etwa, wenn das Bus- und Bahnfahren zuverlässiger und günstiger würde und es gleichzeitig eine Pro-Kopf-Obergrenze fürs Fliegen gäbe.
Man könnte ja überlegen, dass vielleicht pro Person irgendwie sowas von, keine Ahnung, eine halbe Tonne bis Tonne CO2 für Fliegerei pro Jahr im Schnitt ausgegeben werden darf.
Hieße dann, alle 1 bis 2 Jahre wäre Mallorca hin und zurück drin. Eine Flugreise nach New York höchstens alle 6 Jahre. Dafür müssen wir also erstmal was auf dem persönlichen CO2-Konto ansparen. Aber wie sorgen wir jetzt dafür, dass Klimaschutzmaßnahmen insgesamt besser ankommen?
Ich glaube, was wichtig ist und was auch tatsächlich dann so ein bisschen dazu führen kann, dass das Belohnungssystem anspringt oder Endorphine ausgeschüttet werden oder was auch immer, sich eben klar machen, dass man hier Teil möglicherweise von der Bewegung ist oder Teil von einer größeren sozialen Gruppe, die jetzt wirklich mal das Ruder in die Hand nimmt und sich bewusst entscheidet, Dinge anders zu machen.
Uns Menschen ist es wichtig, dass wir in einer sozialen Gruppe akzeptiert werden. Das heißt, wenn es gesellschaftlich einen hohen Stellenwert hat, die Umwelt zu schützen, dann sorgt das dafür, dass die meisten von uns sich selbst besser fühlen und mehr darüber freuen, wenn sie selbst was zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen. Und dann werden auch Verbote, Steuern und so weiter besser akzeptiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wochenende, in die Kneipe gehen, feiern und schönes Trinkgeld dalassen für den Service, sind alle zufrieden. Nee. Leider nicht, denn das Trinkgeld, das kommt immer mal wieder überhaupt nicht bei den Kellnerinnen und Kellnern an, sondern bei ihren Chefs und Chefinnen. Das sagt die Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten, NGG. Das ist wirklich bitter, weil die Stundenlöhne in der Gastronomie ja jetzt ohnehin nicht so die allerhöchsten sind, ne? Pascal Fischer aus unserem Team hat sich heute mit dem Thema beschäftigt. Pascal, wo kommt das Problem denn vor?
Na, die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten sagt, das kommt eher so in kleineren Betrieben von bis zu 25 Mitarbeitern vor. In größeren finde sich nämlich meist jemand, der sich dann doch beschwert und aufmuckt. Immer wieder käme es zu solchen Vorfällen, die der NGG dann gemeldet würden. Zahlen hat mir die Gewerkschaft jetzt auch nicht nennen können. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, die DEHOGA, wiederum findet, mag sein, dass es vorkommt, aber das sei jetzt alles ein bisschen aufgebauscht.
Sind das denn jetzt nur Verteilungskämpfe oder muss der Chef, die Chefin das Trinkgeld abgeben? Was sagt denn das Gesetz?
Das muss der abgeben, ganz klar. Das Trinkgeld ist ein steuerfreies Geschenk des Gastes an seine Bedienung. Martinas Jonen vom DEHOGA Köln sagt sogar, kassiert der Chef das, dann stellt er sich eigentlich selbst ein Bein.
Das bedeutet, dass er diese Betriebseinnahmen, die das ja sind, dass er die veranlagen muss, dass er die entsprechend mit Umsatzsteuer bedienen muss. Wenn er das nicht tut, dann wird er nachgeschätzt, beziehungsweise dann werden Zuschätzungen passieren.
Also er muss auf diese zusätzlichen Einnahmen ja die Steuern zahlen, sonst schummelt er ja gegenüber dem Finanzamt. Egal, ob du jetzt als Gast in Bar oder per Karte zahlst übrigens.
Wie funktioniert das denn jetzt überhaupt konkret? Also, dass das Geld dann einfach abkassiert wird, obwohl es ja das Geld für den Service ist.
Ja, ganz einfach. Oft haben ja die Angestellten diese Bedienportemonnaies und ja, die kassiert der Chef dann am Abend ein und greift einfach alles ab. Elmar Joost von der NGG hat da schon die absurdesten Geschichten gehört und eben auch Begründungen, wofür der Chef dann meint, das Geld verdient zu haben.
Für dubiose Dinge, wie wenn jemand krank wird, es ist mir schon erzählt worden, oder für Schäden, die passiert sind, wenn einer ein Glas runterfällt, dass er dann diese Dinge damit bezahlt. Oder er sagt, er verteilt es dann, wie auch immer.
Oder oft läuft es auch so, wenn der Chef sieht, dass sich die Serviererin was in die Tasche steckt, also ganz legal dieses Trinkgeld, dann droht er mit Kündigung wegen Diebstahl.
Dürfen die das denn?
Also der Chef darf das natürlich nicht. Trinkgeld an sich nehmen ist kein Kündigungsgrund. Aber einige Chefs machen dann trotzdem Druck und die Angestellten ducken sich dann vielleicht schon mal weg aus Angst.
Und was können die dann machen?
Die müssen sich zuallererst ihrer Macht bewusst werden, sagt Elmar Joost von der NGG. Er rät nämlich den Betroffenen, entweder ihr wendet euch direkt an die Gewerkschaft oder...
Geht zu deinem Chef, red mit ihm drüber und sag ihm auch, hör zu, du hast hier einen Betrieb, ich habe mehrere Betriebe zur Auswahl, wo ich arbeiten kann. Entweder wir arbeiten hier vernünftig miteinander oder ich gehe.
In der Gastronomie herrscht nämlich Fachkräftemangel. Das betont bei dem Thema sogar der DEHOGA. Der befürchtet sogar frustrierte Trinkgeldgeprellte, die gehen dann der ganzen Branche verloren, weil die sich ganz andere Jobs suchen.
Kann ich als Gast denn eigentlich auch was machen? Also damit ich irgendwie sicher gehen kann, dass das Trinkgeld dann auch wirklich beim Service bleibt, dass es nicht abgeben muss.
Ja, da haben mir die NGG und der DEHOGA beide gesagt, das ist am Ende schwierig. Martinas John vom DEHOGA meint, immer möglichst direkt was geben, immer möglichst sichtbar Trinkgeld geben.
Wenn irgendwo so eine Art Sammelkasse oder auch ein Schweinchen im Bereich des Ein- bzw. Ausganges steht, dann kann man sicherlich davon ausgehen, dass da also nicht irgendeiner ein Schindluder oder sonstiges mittreibt.
Das wäre überhaupt auch die beste Lösung, weil ja zum Beispiel dann auch der Koch oder die Köchin an Trinkgeld kommt. Es gibt Betriebe, die regeln das dann sogar über den Betriebsrat, dass alle da drauf zugreifen können.
Also, wenn der Boss oder die Chefin das Trinkgeld abfischen will, dann darf er bzw. sie das gar nicht. Verschiedene Lösungen dafür hat euch Pascal Fischer erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Daniel, SWAT Barbecue, das klingt schon nach Serious Business, oder?
Ja, das könnte ein Serious Business sein, aber wir sind als Amateur-Grillteam gestartet. Wir sind immer noch ein Amateur-Grillteam, obwohl wir seit letztes Jahr bei den Profis grillen.
Auf jeden Fall seid ihr die taktische Spezialeinheit für Barbecue-Spezialitäten und ihr tretet an bei der Deutschen Grillmeisterschaft in Fulda. Die beginnt am Samstag, dauert dann bis Sonntag. 47 Teams müssen mit jeweils 6 Gängen die Juroren überzeugen. Und Daniel Nonnenmann ist der Teamchef von SWAT Barbecue und auch Vizepräsident der German Barbecue Association. Daniel, könntest du jetzt noch ein schönes Steak vom Grill essen oder bist du zu aufgeregt vor morgen?
Ein gutes Fleisch vom Grill geht immer. Da kann man gar nicht aufgeregt sein vor so einem Stück Fleisch.
Also ihr habt ja schon eine gewisse Routine und wisst so ungefähr, was auf euch zukommt. Aber wir wissen das noch nicht. Also du und dein Team, ihr kocht dann 6 Gänge für die Jury. Was habt ihr euch ausgedacht?
Also ausdenken kann man sich die einzelnen Gänge nur ungefähr. Es gibt natürlich Vorgaben für die Teams. Und die Vorgaben sind die Gangbezeichnungen, wie zum Beispiel ein Schweinenacken als ersten Gang mit Beilage. Und da kann das Team dann auch nicht sagen, ich finde aber Schweinenacken nicht so gut, ich nehme was anderes. Das sind dann schon Vorgaben, wo sich Teams dran halten müssen.
Schweinenacken, was kommt noch?
Nach dem Schweinenacken kommt dann morgen, als zweiten Gang kommt dann ein Fisch vom Grill. Da können die Teams sich selber ausdenken, was für einen Fisch sie nehmen möchten, mit wem sie die Juroren begeistern können und vor allem auch, ich sage mal, überzeugen können. Und das ist gar nicht so einfach, wenn das Thema Fisch ist, dass man eben nicht zu ganz exotischen Fischen greift, aber auch nicht ganz zu profanen Rezepten. Also das ist so ein Spagat für die Teams dann.
Was ist mit vegetarisch? Ist das vielleicht auch eine Kategorie?
Ja, vegetarisches Barbecue. Das ist sehr anspruchsvoll, weil beim vegetarischen Barbecue geht es ja darum, tolle Aromen an vegetarische Produkte zu bekommen vom Grill, nicht zu trocken. Und Grill ist eben per se natürlich mit Hitze verbunden. Und da sind die Teams natürlich gefragt, Saftigkeit, perfekten Gargrad beim Gemüse. Also perfekt meine ich jetzt gerade nicht medium rare wie bei einem Steak, sondern würde ich sagen, jetzt mal ein schönes Genusserlebnis zu schaffen. Das sind die Herausforderungen beim vegetarischen Barbecue.
Ja, ist schon jetzt ein bisschen gemein. Ich kriege nämlich jetzt schon Hunger. Mit was grillt ihr denn eigentlich? Ich glaube, das ist ja immer die große Frage, vielleicht auch Streitpunkt. Also ist es Gas oder Kohle?
Also unser Hauptschwerpunkt liegt auf der Ursprünglichkeit. Und die Ursprünglichkeit ist natürlich schon bei der Holzkohle. Wir haben noch eine Spezialität als Grill. Wir haben keinen Grill aus Metall, sondern wir grillen auf keramischen Grill. Kommen aus Japan, 3.500 Jahre alt, diese Grilltechnik. Und die verbreitet sich mehr und mehr.
Und das ist so, dass ihr dann eure eigenen Grills mitbringen müsst oder werden die gestellt?
Nein, die Teams müssen ihr gesamtes Equipment selber mitbringen. Es wird überhaupt nichts gestellt. Alles ist frei, außer Kontaktgrills, die sind nicht frei. Elektrische Hilfsmittel sind jetzt auch keine erlaubt, die das Kochen erlauben würden. Pfannen, Töpfe, alles verboten. Man muss alles dann tatsächlich vom Grillrost bekommen oder von der Grillplatte. Aber es darf nichts den Saft halten, also nichts, was in Richtung Kochen geht, sondern tatsächlich Grillen mit reduzierten Mitteln.
Vom Feeling her, was für ein Gefühl hast du, Daniel? Was glaubst du, wo werdet ihr landen, auf welchem Platz?
Die Konkurrenz ist sehr stark dieses Jahr. Das muss man einfach sehen. Und die ersten 5 Plätze sind tatsächlich sehr eng beieinander. Und in diese ersten 5 Plätze zu kommen, das ist unser Ziel. Ob das dann 1., 2., 3. oder 5. sein wird, da muss man einfach sagen, okay, ein Quäntchen Glück gehört am Ende immer noch mit dazu. Und am Ende gewinnt eben der, der besser war.
Wirst du eigentlich noch von Freunden eingeladen zum Grillen oder haben die alle Schiss, dass sie es eh nicht so gut machen können wie du?
Ja, das ist tatsächlich ein Manko inzwischen. das ist wirklich ein Manko. Dabei sage ich immer, ich freue mich über jeden, der grillt, der das macht, was er am liebsten macht am Grill, der mir genau das vorsetzt und eine Freude dabei hat. Und da habe ich die gleiche Freude dabei.
Ja, und Grillen bei Freunden soll ja auch eigentlich zur Entspannung da sein und kein Wettbewerb, ne?
Genau.
Okay.
Auf gar keinen Fall.
Daniel, dann drücken wir jetzt einfach mal die Daumen für euer Team. Alles, alles Gute für die deutsche Grillmeisterschaft in Fulda. Und haut rein. Was wünscht man sich beim Grillen? Was sagt man denn? Gut Grill oder was?
Gut Glut.
Gut Glut. Okay, dann wünsche ich dir das. Gut Glut, Daniel.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.